SRF 1.
SRF 1.
Donnerstagabend, 3 Minuten ab der 9. Temperaturen im Land immer noch, was haben wir da, zwischen 26 Grad in Brieg, im Wallis bis 30 in Bern. Das ist doch gerade gut. Nehmen wir Sie jetzt mit in einen kühlen Lehrsaal von einer Universität. Wir gehen nämlich zu den Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern, die sich immer mehr mit Dialektliteratur befassen. Um das geht es heute in der Mundartsendung Schnabelweit. Am Mikrofon Christina Lang, Redaktion und Gast in der Sendung heute, der Mundartredakteur André Perler. André, erzähl doch schon mal so ein bisschen, wieso ist Dialektliteratur an der Uni ein Thema?
Ja, das ist eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, zu untersuchen, zu diskutieren, was in einem Fachgebiet so läuft, so passiert. Schon vor 100 Jahren hat der Berner Germanist Otto von Greyerz sich mit Volkslieder und Theaterstücken im Dialekt befasst. Aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit Mundartliteratur hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Sie hat also angezogen. Warum beschäftigt sich die Wissenschaft jetzt mehr mit Mundartliteratur?
Ja, wichtig ist sicher der allgemeine Mundartliteraturboom, den wir in den letzten Jahren erleben. Es kommt gegen mehr produziert Mundartliteratur und es kommt auch mehr gekauft. Dialektschriftsteller sind präsenter in den Medien. Der Pedro Lenz, den kennt fast jeder. Sicher unter anderem ist das auch eine Reaktion auf die Globalisierung. Man besinnt sich auf etwas, den Dialekt, wo ihm zusammenhält, wo die Schweiz zusammenhält, wo man sich abgrenzen kann von anderen. Und ebenfalls wichtig für einen Mundartboom an der Uni ist, dass Dialekttexte in den letzten Jahren länger, komplexer und anspruchsvoller sind. Das heisst, die Literaturwissenschaft interessiert sich natürlich mehr dafür, für Texte, die ein bisschen komplexer sind, wo es etwas zu analysieren gibt.
Wo das Hirn ein bisschen anfängt zu rauchen. Mundartliteratur hat es an die Uni geschafft und wir gehen heute Abend auch an die Uni. Ein kleiner Abendkurs mit einem Haufen Musik natürlich. Das hier zum Beispiel sind Stop the Shoppers. Wette ich wieder sehen. Willkommen in der Mundartsendung Schnabelweit auf SRF 1.
Es ist wieder Landebahn in meinem kleinen Zimmer. Auch in meinem Hirn ist es noch schlimmer. Drum halte nichts daheim, keine Sekunden aus. Seit du vor bist voller Heime, fürchte ich das Haus. So höckle ich im Kaffee, auf mein Hocker an der Bar. An den Tisch liegt Acker in alten, krummen, schrägen Gestalten. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Ich torkle durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit es aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Oh. Ich blättere in der Zeitung und merke, heute ist Freitag. Auf der ersten Seite lauter Katastrophen. Wir sind wundersame Wesen mit tollen Visionen. Oh, doch geht's gegen uns so Tage wie heute. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Torkle durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit's aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder die Strasse am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit's aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder sehen.
Das tönt doch wie Sommermusik. Das ist von der Berner Stop the Shoppers. Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1. Heute gehen wir an die Universität Freiburg. Und zwar machen wir das, wir gehen zusammen mit dem André Perler. Er ist Mundartredakteur und er ist regelmässig an der Uni. Das machen nicht alle, die studieren, aber du schon. Und du bist in diesem Frühlingssemester an der Uni Freiburg in ein Seminar gegangen zu Dialektliteratur.
Ja, genau. Ich mache neben meinem Job bei Radio SRF eben noch den Master in Dialektologie an der Uni Freiburg. Und im Rahmen von diesem Studium konnte ich an so einem Dialektliteraturseminar mitmachen. Der Leiter von diesem Seminar ist der Literaturwissenschaftler Ralf Müller. Ich habe ihn gefragt am Anfang des Semesters, wieso dass er ein Dialektliteraturseminar macht.
Man hat einfach in den letzten Jahren gesehen, dass es Dialektliteratur gibt, wo viel gelesen wird, wo wahrgenommen wird, und das sind Phänomene, mit denen wir auch uns Literaturwissenschaftler müssen auseinandersetzen.
Also der Hauptgrund, wenn ich das richtig höre, für das Seminar ist, es gibt mehr, der allgemeine Mundartliteraturboom.
Ja, aber das ist nicht der einzige Grund. Das Seminar hat sich nämlich ausdrücklich auf Mundartprosa konzentriert, das heisst auf Erzählungen und Romane. Wir haben im Seminar also weder Mundartmusik noch Dialekttheater behandelt.
Und warum ist es sinnvoll, dass ihr euch beschränkt habt auf Romane und auf Erzählungen?
Ja, früher hat sich Dialektliteratur, mit Ausnahmen natürlich, vor allem auf Gedichte, Lieder, Theaterstücke oder Kurztexte beschränkt. Neuerdings wagen sich aber viele Mundartschriftsteller an die sogenannte Längeform, an Roman. Ein länger Text schreiben, der verhält, das gilt als die Königsdisziplin der Literatur. Für den Literaturprofessor Ralf Müller ist es allerdings ging noch eher ungewöhnlich, den Dialekt im Roman zu brauchen, im Gegensatz zu den anderen Literaturgattungen.
Auf eine Art kommt es mir vor, als ob es normal wäre, dass man Theaterstücke hat im Dialekt, damit Dialektsprecher entspannt könnte es, oder natürlich könnte das Drama aufführen. Und es kommt mir auch irgendwie normal vor, dass man Lyrik im Dialekt hat, weil man dort vielleicht sprachlich das eine oder andere ein bisschen deutlicher zum Ausdruck kann bringen. Aber beim Erzählen im Dialekt, lange Texte lesen im Dialekt, das ist irgendwie etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Das ist etwas, wo vielleicht damit sogar anstrengend ist. Und da kommt eine interessante Spannung auf.
Eine interessante Spannung. Was meint der Ralf Müller da für eine Spannung?
Eine Spannung darum, weil die Sprache in einem Roman meistens weniger noch von der mündlichen Form ist als in Liedtexten oder Theaterstücken, die ja vor allem für das Vortragen und weniger für das Lesen geschrieben sind. Genau dieser Konflikt zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist für die Literaturwissenschaft also interessant. Wie bringt man eine mündliche Sprache wie den Dialekt in eine schriftliche Form?
Es wird gemacht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so gesagt in dieser Sendung, es gibt einen Mundartliteratur-Boom. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wie muss man sich diesen Boom vorstellen?
Ja, also da muss man ein bisschen relativieren. Der allergrösste Teil der Literatur, die der Deutschschweizer Unis besprochen kommt, ist ging auf Hochdeutsch verfasst. Und so ist ja auch das Verhältnis auf dem Schweizer Buchmarkt. Für viele Schriftstellerinnen, wie auch für die meisten Professoren, ist die wahre Literatursprache auch in der Deutschschweiz ging noch Hochdeutsch. Aber lange Zeit hat Dialektliteratur, insbesondere Prosa, an der Uni praktisch gar nicht stattgefunden. Und auch ging gibt es Vorbehalte gegenüber der Dialektliteratur. Das bestätigt auch der Literaturprofessor Ralf Müller.
Es ist schon so, dass es in der Regel nicht so ernst genommen wird wie andere Literatur. Das heisst, es wird nicht so unbedingt zu dem sogenannten Höhenkamm gezählt, von der höchsten Werk.
Für Ralf Müller ist der Dialekt für Deutschtexte weniger gut geeignet als das Hochdeutsch.
Ich habe schon auch das Gefühl, dass es so gewisse Sachen gibt, die in der Dialektliteratur weniger gut funktionieren. Das heisst, eben, wenn man jetzt gerade so an umfangreiche Romane denkt, an Romane, die sehr philosophisch angelegt sind, wo viel auf andere Texte Bezug nehmen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Mühe, mir vorzustellen, wie das in der Dialektliteratur könnte funktionieren. Von dem her würde ich sagen, ja, wenn man jetzt im Dialekt schreibt, vor allem erzählt, man das vor allem mit der Erzählliteratur beschäftigt, dann gehen gewisse Sachen vielleicht nicht ganz so ring, wie das in der Hochsprache würde gehen.
Aber obwohl die Dialektliteratur von der Literaturwissenschaft ging noch eher stiefmütterlich behandelt kommt, hat sie auch an der Uni in den letzten Jahren Prestige und Gewicht gewonnen.
Mehr Prestige, mehr Gewicht, man nimmt sie ernst, die Dialektliteratur. Wie erklärt sich das?
Ja, ein paar Gründe habe ich am Anfang schon angetönt. Die Unis sind sicher zum Teil auf den Mundartboom aufgekumpelt. Sie will dokumentieren, was da auf dem Schweizer Buchmarkt passiert. Und Also wie gesagt, auch anspruchsvollere Werke herausgekommen in den letzten Jahren. Aber ich denke, der Prestigegewinn hat auch damit zu tun, dass in der Literaturwissenschaft eine Konvention langsam am Bröckeln ist. Lang hat nur Hochdeutsch als ernstnehmende Literatursprache gegolten. Dialekt hat als die Sprache der Mündlichkeit, aber nicht von der Schriftlichkeit der Literatur gezählt. Gleichzeitig schreiben viele von uns SMS und E-Mails im Dialekt und sogar Zeitungen und Geschäftsberichte kommen auch ein paar Monate auf Dialekt raus. Es findet also ein Umdenken statt. Ich habe das Gefühl, dass die Ansicht, dass man den Dialekt nicht nur reden kann, sondern auch gut im Dialekt schreiben kann, dass die Ansicht langsam unter den Literaturwissenschaftlern ein paar Anhänger findet. Aber eben, das geht auch wegen noch ein Zeitchen, bis die Vorurteile gegenüber der Dialektliteratur ganz verschwunden sind.
Bis die Vorurteile ganz verschwunden sind. Das Angebot wächst aber, zum Beispiel eben an der Uni. Es gibt Seminare zum Thema Dialektliteratur. Was interessiert die Studentinnen und Studenten, die in so ein Seminar kommen?
Ich denke, sie kommen primär aus Neugier, wie die Studentin hier zum Beispiel.
Weil ich selber bis jetzt eigentlich überhaupt nicht viel Dialektliteratur gelesen habe und es eigentlich noch interessant gefunden habe, wir, die in der Schweiz wohnen, viel Dialektliteratur haben, auch das mal genauer anzuschauen und auch auf eine wissenschaftliche Herangehensweise das zu sehen.
Ja, die Studienkollegin von mir ist eigentlich repräsentativ für alle, die ich gefragt habe, wieso dass sie das Seminar ausgewählt haben. Die meisten haben sich vorher noch kaum mit Mundartliteratur befasst.
Aber es dunkelt mir jetzt eigentlich noch speziell, dass junge Leute, die Literatur studieren, sich praktisch gar nicht auskennen mit Dialektliteratur.
Ja, es scheint, dass Dialektliteratur nicht so auf dem Radar von jungen literaturinteressierten Menschen ist. Obwohl ja gerade junge Leute ganz selbstverständlich SMS im Dialekt schreiben. Und gleich sind sie eher skeptisch gegenüber der Dialektliteratur. Ich mit Studentin konnte im Seminar Vorurteile gegenüber der Mundartliteratur abbauen.
Spannend hat mich gedacht, dass die Literatur gleich so vielfältig ist. Weil eben, wenn man Dialektliteratur denkt, hat man immer so ein bisschen die gleichen Bilder von so ein bisschen Heimatromanen oder so. Gerade wenn man jetzt den Kontrast hat von der vögischen Sauhung, sieht man schon, dass es gleich auch sehr verschieden ist.
Der vögische Sauhung, das muss ich noch flink erklären. Das ist ein Dialektroman von Martin Frank aus den späten 70er Jahren. Er hat dann für ziemlich viel Aufregung gesorgt, weil er ganz speziell geschrieben war und im Zürcher Schwulenmilieu hat gespielt. Der Martin Frank war mit der vögischen Sauhun ein Pionier, der hat gezeigt, dass man in einem Dialektroman auch ganz andere Themen behandeln kann als die Bauernwelt im Emmental, wie das viele Leute noch das Gefühl haben.
Also die blümelten Trögli und so. Trotzdem aber haben junge Leute noch Vorurteile gegenüber der Mundartliteratur.
Ja, man muss natürlich auch sehen, dass das Zielpublikum von Dialektromänen schon eher 40-50 plus ist. Vielleicht müsste da die Verlage beim jungen Publikum noch besser Werbung machen. Und viele meiner Studienkolleginnen haben Mühe gehabt mit den Dialekttexten im Seminar. Stellvertretend die Aussage hier.
Ja, also es soll jetzt nicht böse tönen oder so, aber es hat mich ein bisschen überrascht, dass ich es wirklich nicht gerne gelesen habe. Ehrlich gesagt, dass ich ein bisschen Mühe hatte zum Teil mit den Texten.
An was liegt das?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, es liegt hauptsächlich daran, dass es mega ungewohnt ist. Eben, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht so mit schweizerdeutscher Literatur und es ist mega komisch, halt eben die Mündlichkeit in schriftlicher Form zu sehen. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig auch, ja.
Mühe gehabt, es ist schwierig, um sich daran zu gewöhnen. Lange Dialekttexte sind offenbar für viele Leute fordern einem. Die sind schwierig zu lesen, auch für viele junge Leute.
Ja, es scheint also, ich selber habe das weniger das Gefühl. Wenn man zum ersten Mal einen Dialekttext probiert zu lesen, dann hilft es häufig, ein paar Seiten laut zu lesen, dann ist es nicht mehr so schwierig, die ungewohnte Schreibweise zu entziffern, finde ich. Ich denke, man muss der Mundartliteratur einfach eine faire Chance geben und sie nicht schon im Voraus als minderwertig abstempeln.
Hey, Fairness ist wichtig, bei allem. Mundartliteratur wird also immer interessanter, auch für die Literaturwissenschaft, auch wenn sie an der Uni immer noch nur eine kleine Rolle spielt. Was denn aber da an der Uni in dem Seminar über Dialektliteratur genau gemacht wird und gelehrt wird, das erfahren wir in ein paar Minuten hier in der Schnabelwelt auf SRF 1. Aber zuerst der Berner Musiker Danno Wiesler. Morning Praise.
Thank you.
Es geht auch ganz ohne Wort manchmal. In der Musik. Das ist Musik von Danu Wiesler, Morning Praise. Aber jetzt reden wir weiter in der Mundart-Sendung Schnabelweit. Es geht um Romane und Erzählungen, die auf Mundart geschrieben sind. Und es geht darum, warum das die für Studentinnen und Studenten für die Literaturwissenschaft interessant sind. Im Studio ist der Mundart-Redakteur André Perler. André, du hast vorhin ein paar Gründe erzählt, warum das Dialektliteratur an der Universität zum Thema wird. Einerseits, weil es einfach immer mehr Literatur auf Mundart gibt. Andererseits, weil die eben nicht nur einfach und simpel ist, sondern weil das komplexe und anspruchsvolle Texte sind. Das Ansehen der Mundartliteratur ist auch gestiegen. Jetzt hast du erzählt, du bist das Frühlingssemester in so einem Seminar an der Uni Freiburg. Was haben ihr da eigentlich genau gemacht?
Also zuerst haben wir mal die Geschichte von der Mundartliteratur in der Schweiz ein bisschen angeschaut. Das geht ein paar Jahrhunderte zurück. Da muss ich vielleicht noch ein paar Namen sagen. Gotthelf oder Rudolf Fotavel, der Manni Matter natürlich, der Kurt Marti in den 60er, 70er Jahren. Das gibt schon eine sehr grosse Geschichte von der Mundartliteratur. Und nein, haben wir vor allem Romane analysiert und haben sie besprochen. Haben ging auch über Mundartliteratur auch im Allgemeinen diskutiert.
Was sind das für Romane gewesen, die wir gelesen und besprochen haben?
Das waren insgesamt 4 gewesen. Die schöne Fanny von Pedro Lenz. Die gehört man übrigens diesen Sommer in der Schnabowet als Lesung. Der Klauenputzer trinkt nur Orangina von Ernst Sporen. Der hat den Schweizer Literaturpreis 2017 bekommen. Dann Unger uns von Gikneta. Und Astronaut unter dem Milchglasdach. Das ist der Debütroman von Sebastian Steffen, einem Abgänger vom Bieler Literaturinstitut.
Das sind 4 Romane von 4 Autoren. Das sind alles Männer. Warum gerade die 4?
Ja, das stimmt. Die Vorgabe von Ralf Müller, der das Seminar geleitet hat, war, dass wir 4 Mundart-Romane aus den letzten paar Jahren eingehend behandeln. Dass das 4 Männer bricht hat, das hat vor allem mit dem Schweizer Literaturmarkt zu tun. Dialektromane gibt es in der Schweiz praktisch nur von Männern. Und die kommen noch dazu fast alle aus dem Raum Bern-Solothurn. In der Auswahl im Seminar haben wir darum 3 Berner und mit dem Ernstsporen eh Solothurner gegeben. Es ist aber überhaupt nicht so, dass die alle zusammen genau gleich würden schreiben, natürlich.
Sie haben herausgefunden beim Analysieren. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie die Romane analysiert? Haben alle gelesen und den Vortrag gemacht, oder wie?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Wir haben auch über die Themen, die wir vorgestellt haben, den Vortrag diskutiert, ziemlich kontrovers. Zum Beispiel, ob Dialekt in der Literatur für die Leserinnen und Leser eher Nähe schafft, weil Dialekt etwas Vertrautes ist, oder eher Distanz, weil für viele Leserinnen und Leser Dialekt in der geschriebenen Form etwas Ungewohntes, etwas Schwieriges ist.
Das haben wir ein bisschen vorher gehört im O-Ton von einer Studentin, die gesagt hat, es war schwierig zum Lesen. Aber eben auf der anderen Seite könnte man sagen, Dialektliteratur kommt einem näher, weil Dialekt einem näher ist. Zu was für einem Schluss sind ihr gekommen?
Ja, da haben wir lange darüber gezankt. Schliesslich haben wir uns darauf geeinigt, dass beides stimmt. Ich habe am Ende des Semesters nochmal ein Interview gemacht mit dem Ralf Müller und nach dem Widerspruch zwischen Nähe und Distanz gefragt. Der Dialekt macht die Schweizer Figuren für die Leserschaft authentischer und echter. Und die Figuren müssen nicht einmal den gleichen Dialekt reden wie die Leserin oder der Leser, sagt Ralf Müller.
Es erlangt für einen Zürcher meistens den Eindruck zu haben, dass ein Solothurner Dialekt nahe bei einer Figur eigentlich ist, um das Gefühl zu haben, so reden die, so sind die und damit sozusagen ein Gefühl von Nähe vielleicht in dem Sinn herzustellen. Ich glaube, das ist das eine, was man muss festhalten. Das andere, was halt aber eben doch ein, wie ich formulieren würde, Problem ist, ist, dass die Identifikation, also der ganze Prozess, dann halt eben doch dadurch erschwert ist, dass wir gar nicht gewöhnt sind, Mundartliteratur zu lesen. Das heisst, viele Studenten haben dann eben halt doch gesagt, dass eben, weil sie Mühe haben, die Mundart zu lesen und häufig über Wörter stolpert, sie 3-mal müssen lesen, um sie können, zu dechiffrieren, als vielleicht gar nicht mal so kompliziertes Wort, dass das gleichzeitig halt doch auch eine Distanz schafft, weil es halt, wie wir sagen, verfremdet auch bis zu einem gewissen Grad und damit halt doch auch immer wieder Distanz schafft.
Es kann einem Mühe machen, wenn man eine Geschichte auf Dialekt liest, sodass es einem aber gar nicht richtig reinzieht. Wie wichtig ist es eigentlich, dass die Dialektgeschichten in der Schweiz spielen?
Ja, das war ein grosses Thema im Seminar. Für Ralf Müller ist der Fall klar.
Es besteht, zumindest im Moment, ganz klar die Erwartung, dass mit der Mundart spezifische Identität von einer bestimmten Region sogar zum Ausdruck kommt, sodass der Text dann eigentlich nicht würde funktionieren in einer anderen Sprache. Muss das so sein? Ich glaube es eigentlich nicht, weil viele Texte sind gerade rhythmisch sehr stark durchgeschafft. Das heisst, für eine ganze Reihe von Texten ist eigentlich die Mundart als Sprachmaterial sehr wichtig. Und das heisst, da würde dann tatsächlich der Inhalt ein bisschen weniger wichtig sein. Und in dieser Hinsicht könnte man eigentlich wirklich annehmen, müsste eigentlich das Heimatverbundene eigentlich nicht notwendig ist, meiner Meinung nach.
Man kann also sagen, dass viel Dialektliteratur lesen, weil die Geschichten in ihrem Umfeld spielen, in der Welt, die sie kennen. Aber eigentlich, sagt Ralf Müller, ist der Bezug auf Thema gar nicht nötig. Es gibt für Autorinnen und Autoren auch noch andere Gründe, im Dialekt zu schreiben, zum Beispiel wegen der besonderen Melodie oder wegen dem speziellen Vokabular, das die verschiedenen Dialekte bieten.
Ja, gerade Wortschatz oder Melodie, das ist meistens etwas, wo man damit aufgewachsen ist. Das ist auf eine Art eben Muttersprache, das ist am nächsten. Vielleicht kann man sich als Autor oder Autorin ja so auch am besten ausdrücken.
Ja, absolut. Oder Ralf Müller findet, dass spezifisch schweizerische Themen in der Literatur am besten im Dialekt behandelt kommen, in der Sprache, die hier geredet kommt.
Auch die Freiheit zu haben, eben nicht das Wort zu wählen, was über den helvetischen Raum bekannt ist und vertraut ist, sondern eben genau das zu nehmen, was zu dieser Figur passt. Das scheint mir wirklich Stärke zu sein. Und Mundartliteratur kann eben auch in dieser Richtung wie ein Archiv funktionieren, wo eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung von einer bestimmten Gruppe zu einer bestimmten Zeit innerhalb der Schweizer Literatur sehr viel Schweizer Kultur sehr viel genauer kann aufgreifen und überzeugender vielleicht auch darstellen.
Und gleich schreiben die meisten Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Hochdeutsch. Warum denn?
Ja, das hat damit zu tun, dass Schweizer Autorinnen und Autoren nur wenig Vorbilder im Dialekt haben, sagt Ralf Müller.
Die literarische Sozialisierung, wie wir das nennen, also wie Farben wir anlesen, das ist ja hauptsächlich über die deutsche Hochsprache. Und das ist ja eigentlich auch sozusagen die Herausforderung, mit der Mundartliteratur häufig zu kämpfen hat. Gerade im Bereich von Lieder und Gedicht begegnet die Mundart schon in einem sehr frühen Alter, aber sozusagen in der Form von einem Roman, von einem längeren Roman, den man liest, das sind die meisten halt eben doch gewöhnt, dass es in der Standardsprache ist. Und auch die, die dann nachher einen Roman schreiben, beziehen sich hauptsächlich auf Romane, die in der Hochsprache verfasst worden sind.
Ein weiterer Grund, dass viele Schweizer auf Hochdeutsch schreiben, ist natürlich, dass sie theoretisch viel mehr Leute erreichen können, weil ihnen Texte auf Hochdeutsch auch zu Deutschland oder zu Österreich verstanden kommen. Grosse Beachtung im ganzen deutschen Sprachraum bekommen aber nur die wenigsten Schweizer Autoren, auch wenn sie auf Hochdeutsch schreiben.
Wenn wir jetzt mal ganz grundsätzlich Schweizer Mundartliteratur auf der einen Seite und auf der anderen Seite hochdeutsche Literatur vergleichen, in was unterscheidet sie sich, abgesehen von der Sprache? Was sagt da die Literaturwissenschaft dazu?
Ja, für den Literaturprofessor Ralf Müller ist die Mundart vor allem für einfachere Geschichten geeignet.
Was man in der Mundart nicht so findet, das sind sozusagen die sehr dicken Romane, die sehr mit Bildungsversatzstück angereicherten Roman. Das sind so Sachen, die man in der Mundartliteratur nicht so antrifft. Das scheint mir auch nicht unbedingt die Stärke von der Mundartliteratur zu sein, da in der ganzen Breite zu schöpfen.
Bist du einverstanden mit dieser Beobachtung?
Ganz klar, jein. Der Ralf Müller hat sicher recht, wenn er sieht, dass die Art von sehr komplexen, umfangreichen Texten in der Mundartliteratur, dass es die nicht so gibt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, einen sehr komplexen, kopflastigen Text im Dialekt zu schreiben. Ich denke eher, dass sich das bis jetzt nur fast niemand getraut hat, weil die gängige Meinung ist, das geht doch gar nicht.
Müsste man einfach mal machen. Jetzt haben wir von dem Unterschied geredet zwischen der Mundartliteratur und der hochdeutschen Literatur. Können wir auch noch von dem reden, wo gleich ist, Parallelen?
Ja, man kann zum Beispiel in beiden Literaturkreisen eine Tendenz in Richtung Subjektivität beobachten. Das heisst, Geschichten kommen mehr aus der sehr persönlichen Sicht von einer Person, häufig von einem Aussenseiter verzählt. Das ist in allen vier aktuellen Dialektromänen, die wir im Seminar untersucht haben, der Fall gewesen.
Also sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gibt es, wenn es um Mundartliteratur und die hochdeutsche Literatur geht. Mundartliteratur als Thema an den Schweizer Universitäten. Und das ist es jetzt in der letzten halben Stunde gegangen, hier in der Schnabelweit auf SRF 1. Wie geht es eigentlich weiter in Zukunft? Wie schätzt ihr das ein, André? Könnte es sein, dass es, in ein paar Jahren gleich viel Mund... anders wollte ich fragen. Dass man, wenn man Literatur wissenschaftlich behandelt, dass man gleich viel Mundartliteratur da dran nimmt wie hochdeutsche Literatur?
Nein, das sicher nicht. Das wäre auch gar nicht verhältnismässig, weil es kommt ging noch viel weniger Dialektliteratur produziert als hochdeutsche Literatur auch in der Schweiz.
Da läuft also die Mundart im Hochdeutsch nicht den Rang ab in der Literatur.
Er muss sicher nicht in den nächsten Jahrzehnten. Aber vor 500 Jahren hat man auch gedacht, dass Deutsch niemals die literarische oder wissenschaftliche Präzision vom Lateinischen könnte erreichen. Und das Resultat, das sehen wir jetzt.
Dann schauen wir mal, was sich da noch tut. Und wer weiß, vielleicht ist ja jetzt gerade jemand am Schreiben von einem 700-seitigen Familienepos auf Mundart, wer weiß. Wir machen weiter mit der Schnabelweit im Kanton Luzern. Zwiekon, Zwieken. Dort haben sie nämlich einen ganz speziellen Brauch, immer am Schluss von der Fasnacht. Das ist das sogenannte Giritzjagen. Was das genau ist, warum das so heisst, wie es heisst, das klären wir in ein paar Minuten. Und jetzt schauen wir noch geschwind auf die Strasse. SRF Verkehrsinformation von 21.31 Uhr. Im Tessin ist die Hauptstrasse zwischen Locarno und Tenero in Höhe des Flughafens Locarno in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt.
Stress wegen lumpigen Kohlen aus Song. Das Geschrei um nichts hat mich noch nie Wunder genommen. Die Leute an der Börse werden vielleicht schon reich. Aber ob sie auf die Schnur gehen, das ist mir gleich. Ich tue mich nicht einmischen. Ich gehe lieber fischen. Ha, du weisst, Teil weig an die Panzer, Teil geht früher ins Nest. Teil geht an Schulten oder an ein Schützenfest. Ob ich jetzt beim Stimmen sage ja oder nein. Die zu Bern oben machen, eh, was sie wollen, an den runden Tischen. Ich gehe lieber auf der Abend frische Fische fangen. Das ist doch das Schönste, was man erleben kann. Die frischen Fische nachher in die Pfanne schlagen. Und die Fische auf den Tisch, da kann ich Freude dran haben. Viele träumen von Liebe, viele denken an Sex. Aber ich bin mit dem Töff zum See unterwegs. Mit Angel und Ruten in meinem Ruderboot. Ein Turiwürmli baden bis zum Abendrot. Gehört die Welle zischen. Wenn ich gehe fischen.
Petri Heil!
Ich höre die Welle zu.
Polo. Ah, oh, Petri, danke. Klar, Polo Hofler und Schmetterband gehen lieber fischen. Das ist der Donnerstagabend, die Mundartsendung Schnabelweg. Jeden Donnerstag zwischen 9 und 10 auf SRF 1 im Radio und jederzeit zum Nachhören, auch im Internet srf1.ch. Und wenn Sie dort mal schauen wollen, dann finden Sie bei der Schnabelweg auch den Schnabelweg Briefkasten. Und der ist hier für alle Ihre Fragen rund um Familiennamen zum Beispiel und um Mundartausdrücke oder Redewendungen. Der Familiennamen, wo wir heute dran nennt, ist der Name Metzler. Und um den geht es in ein paar Minuten, so gegen die vierte vor. Zuerst nämlich haben wir hier noch zwei andere Fragen aus dem Schnabelweit-Briefkasten und vor allem die Antworten darauf. Der SRF1-Hörer Urs Kaufmann hat uns ein Mail geschrieben zu einem Brauch aus dem Kanton Luzern. Zwiekon, Zwieke, praktisch an der Grenze zum Kanton Aarau, gerade unterhalb von Zofingen, die gibt es immer am Ende der Fasnacht, sogenannte Giritzjagen. Der Urs Kaufmann nimmt das Wunder, woher das der Name kommt für diesen Brauch. André Perler, mich nimmt es zuerst noch Wunder, was das genau für ein Brauch ist.
Ja, das Giritzjagen ist gar nicht auf Wiekon beschränkt. Es ist ein alter, in der Deutschschweiz weit verbreiteter Fasnachtsbrauch. Beim Giritzjagen ziehen vor allem junge Männer meistens am Dienstag vor dem Aschermittwoch, also am letzten Fasnachtstag, lärmend ums Dorf.
Und um was geht es denn bei dem Giritzjagen?
Ja, ein Ziel ist es, die bösen Geister, die sich im finsteren Winter ausbreitet haben, zu vertreiben. Insofern ist es ein typischer Fasnachtsbrauch. Der ursprüngliche Grund für die lärmigen Fasnachtsumzüge oder das Böck verbrennen, ist häufig das Vertreiben vom Winter oder von Wintergeistern gewesen. Aber beim Giritzjagen geht es noch um etwas anderes. In den Kantonen Aargau, Luzern und Uri und wahrscheinlich auch noch in anderen Regionen hat die Dorfjugend beim Giritzjagen Gespäss mit ledigen Frauen, mit Jungfrauen gemacht. Im Fricktal zum Beispiel hat man am letzten Fasnachtstag die ledigen, über 24-jährigen Frauen auf Wege geladen und sie auf dem Feld draussen um sie ausgekippt. Danach ist man zu Trunk und Tanz in die Beiz.
Und wieso hat man gerade die ledigen Frauen so drangenommen und so unsanft behandelt, bitte?
Ja, hinter dem Brauch steht die Vorstellung, dass die Seelen von ledigen Frauen zur Strafe dafür, dass sie nicht geheiratet waren, nach dem Tod müssen als Giritzen umgeistern. Das auf dem sogenannten Giritzenmoos. Giritz, das ist kein Geist, sondern nichts anderes als das Dialektwort für die Vogelart Kibitz.
Für einen Kibitz. Warum wird denn gerade der Kibitz mit diesen ledigen Frauen in Verbindung gebracht?
Wieso, kann ich nicht genau sagen, aber die Verbindung ist auf jeden Fall weit verbreitet. Fast aus dem ganzen deutschen Sprachraum gibt es Belege, dass der Kibitz ein Symbol für die sogenannten alten Jumpferen war, zusammen mit dem sogenannten Brachvogel und mit dem Frosch. Eine Gemeinsamkeit von diesen Tieren ist, dass sie in Gebieten leben, die für die Menschen wenig brauchbar sind. Solchen Gebieten sieht man darum eben auch Giritzenmoos oder Giritzeriet. Es gibt auch noch andere Geschichten für den Ursprung des Giritzjagen. In dieser Version kommen die alten Jumpferen und Jünglinge als verdorrte Sträucher auf das Giritzenmoos. Aus ihnen wächst eben nichts, weil sie nicht heiraten und Kinder haben. Das ist da die Überlegung dahinter.
Also die Giritzen, die gejagt werden am Ende der Fasnacht, sind je nach Ansichtssache entweder Vögel, Kibitzen oder die unsterblichen Seelen von alten Jungfrauen. So, die zweite Frage aus dem Schnabelweit-Briefkasten, die wir heute beantwortet, das ist eine, die um Fälle geht und um Spezialfälle. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir eine Frau, die Lisi heisst, und die haben wir an einem Ort durchgebracht. Und jetzt würde mir der meiste Deutschschweizer Dialekt dann sagen, ich habe Lisi an Bahnhof gebracht. Im Berner Oberland und im Emmittal aber kann man sagen, ich habe Lisin an Bahnhof gebracht. Da kann man die Namen je nach Fall verändern. Das Lisi wird zu der Lisin, wenn es im Akkusativ oder im Dativ ist. Der Jürg Hans aus dem Emmittal hat uns ein Mail geschrieben und er hat geschrieben, er gehöre das angehängte N immer wieder auch im Nominativ. Schau, dort ist Lisin daheim. Ob das nicht falsch sei, fragt der Jürg Hans, unser Mundartexperte André, was Antwort ist im Jürg Hans?
Ja, mit falsch und just ist es bei den Dialekten ging so eine Sache. Da gibt es ja nicht eine geregelte, normierte Standardsprache wie im Hochdeutsch, wo man sich daran orientieren kann. Aber ich kann Herrn Hans gleich eine Antwort geben. Es geht ja da um grammatikalische Fälle und die Endungen, die die Fälle anzeigen.
Kannst du es ein bisschen ausführen mit einem Beispiel?
Im Hochdeutsch sieht man die V-Endungen besonders gut. Nominativ der Baum ohne Endung, Genitiv des Baumes, Endig ES. In den schweizerdeutschen Dialekten sind die Endungen bei den Nomen fast verschwunden. Man sieht in jedem Fall einfach Baum.
Aber bei der Frage von Herrn Hans geht es jetzt eben nicht um einen Baum, sondern um einen Personennamen, um die Lisi. Wie funktioniert es denn bei den Namen?
Ja, bei Personennamen ist es auch anders. Machen wir doch nochmal einen kurzen Vergleich mit dem Hochdeutsch. Da ist es seit etwa 200 Jahren nicht mehr üblich, dass man je nach Fall bei einem Personennamen eine Endung anhecht. Aber in der ersten Ausgabe von Goethes «Die Leiden des jungen Werthers» ist Lotte im Akkusativ noch «Lotten» gewesen und der Werther im Dativ «Werthern». Später haben die beiden den V-Endungen verloren und der Titel ist auch angepasst gekommen, «Die Leiden des jungen Werther». Im Schweizerdeutsch sieht es da ähnlich aus wie im Hochdeutsch. Die Personennamen haben fast in keinem Dialekt mehr Endungen. «De Hans», «em Hans», «de Hans». Eine Ausnahme bildet tatsächlich, wie der Hörer betont, die Dialekte im Emmental und im östlichen Berner Oberland. Im Haslitich im Berner Oberland tönt es so. Nominativ Hans, Genitiv Hanses, also Hanses Haus, Dativ und Akkusativ Hansen, zum Beispiel «Ich habe Hansen getroffen». Oder wie im Beispiel vom Herrn Hans, der gefragt hat «Lisi, Lisis, Lisin». Wir sehen im Nominativ keine V-Endung. So auf jeden Fall steht es beim Sprachforscher Hans Dauwalder, der die V-Endungen vom Haslitich in den 90er Jahren untersucht hat.
Also der bleibt Lisi, Lisi im Nominativ im Haslitich. In dem Fall gibt es jetzt keine Endungen. Aber der SRF-Hörer Jürg Hans hat doch geschrieben, er höre das immer wieder, auch im Nominativ. Schau, dort ist Lisi in daheim.
Ja, ich habe gesucht, in Wörterbüchern, in Grammatiken, sogar in den Töfen vom Internet, aber keine Spur von Nominativendungen in irgendeinem Dialekt. Ich gehe darum davon aus, dass bei den Dialektsprechern, die Herr Hans hat gehört, Lisin sagen im Nominativ, dass die eine sogenannte Obergeneralisierung gemacht haben. Sie haben das Merkmal von der N-Endung, das Lisin, das man macht im Dativ und Akkusativ, auf ein Nominativ übertragen, ohne zu wissen, dass der Nominativ eigentlich gar keine V-Endung hat.
Der André Perler über Vornamen und V und ihre Endungen im Dialekt. Und von den Vornamen gehen wir weiter zu den Familiennamen. Ums Metzlers geht es gerade nach dem Herr Stern. Adrian Stern auf SRF 1 in der Schnabelweide. Sommer bei dir.
Sagen Händel, sie schon gesehen, sie ist die Schönste und auch für mich. Alles, was sie macht und sagt, bringt mich völlig drauf. Als ich gefragt, wir haben uns getroffen, alles passt, bin ganz verschrocken. Scheint, als wär's jetzt endlich mal so weit. Wenn du mir in die Augen schaust, komm mein Verstand nicht mehr zur Ruhe. Aber das Herz bleibt kalt. Warum geht's nie wie mir? Warum kommt der Sommer noch bei dir? Der Himmel glüht und eben ist es Blumenmeer. Warum nie? Kommen einfach nicht mehr draus. Sieht doch alles so gut aus. Und trotzdem ist es anders als sollte sein. Und dann sagst du mir, sei verliebt. Ich bin nicht sicher und spiele mit. Mach noch ein bisschen Zeit, glaub mir, es kommt schon gut. Wenn du mir in die Augen schaust, und mein Verstand nicht mehr zur Ruhe. Aber das Herz bleibt kalt. Warum geht's nie wie mir? Warum kommt der Sommer noch bei dir? Himmel glüht und eben ist es Blumenmeer. Warum nie bei mir? Ist alles längst vorbei und bei mir soll's auch so sein. Aber ganz verstehen ist doch noch nicht.
Sommer nur bei dir.
Sommermusik aus der Schweiz in einer heissen Schweizer Sommernacht. Wenn Sie aber kennen, wo Metzler heisst, dann haben Sie mir hoffentlich ein SMS geschrieben. Jetzt geht es nämlich genau um diesen Familiennamen hier in der Schnabelweide auf SRF 1. Metzler. Woher das der Name kommt, das haben der Idiotikon-Redakteur Andreas Buri und der Markus Gasser miteinander besprochen.
Der Urban Metzler aus Berneck im St. Galler Rheintal schreibt uns eine Mail und fragt nach seinem Namen. Gleichname wie Ruth Metzler, ehemalige Bundesrätin. Andreas Buri, Wohnort Berneck, kommt dort auch der Name her, tatsächlich?
Ja, das ist so. Auch die heimisch, das heisst vor 1800 als Bürgergeschlecht nachgewiesen, sind die Metzler in den St. Gauer Gemeinden Balgach, Nesslau und Niederbüren. Und dort ist ja Berneck auch ganz in Nähe. Und dazu im thurgauischen Bichelsee. Im elektronischen Telefonbuch von der Schweiz finden sich rund 250 Einträge mit Metzler. Und das entspricht etwa 650 Personen, die diesen Namen heute tragen. Übrigens hat der Name auch in Deutschland eine gewisse Verbreitung. Dort gibt es knapp 8'000 Metzler.
Und jetzt interessiert uns natürlich, was der Name bedeutet.
Der Familienname Metzler ist ein sogenannter Berufsübername. Drinnen steckt ein Wort, was bei uns nur noch ganz spärlich greifbar ist, nämlich in einem Beleg von 1549 aus dem Raum Aargau-Solothurn. Das männliche Wort Metzler in der Bedeutung Metzger, Schlachter, mittelhochdeutsch Metzeler oder Metzler, ist aus dem mittellatinischen Macellarius, Fleischwarenhändler, entlehnt, weiter zu latinisch Macellum, der Fleischmarkt. Dazu gibt es als Rückbildung ein frühe neuhochdeutsches Metzeln, ein Verb, schlachten. Und das ist heute etwa noch greifbar und uns noch bekannt im Gemetzel oder im Niedermetzeln. Der Familienname Metzler geht auf einen Beruf, auf die Tätigkeit des Metzger zurück.
Und wie ist denn mit dem Metzger selber? Das ist auch ein Familienname. Die lautliche Nähe Metzler, Metzger ist ja auffällig. Sind die zwei Wörter auch sprachlich verwandt?
Auch das Wort Metzger ist zweifellos ein Lehnwort. Vermutlich liegt dem Wort, das seit mittelhochdeutscher Zeit als Metziere, Metzier, Metziger beleidigt ist, eine Mischform von mittellatinisch Matiarius, der Wurstmacher, der Wursthändler, und dem bereits angesprochenen mittellatinischen Macellarius, Fleischwarenhändler, zugrund. Verwandtschaft ist also gegeben. Alte Belege für den Familiennamen Metzler sind im Übrigen etwa der Oswald Metzler von 1484 aus dem St. Gallischen Mels und ein Hans Metzler, 1518, so zu Balgach belegt.
Der erste Namensträger Metzler ist also Metzger gsi, so viel hat sich gar nicht verändert in dem Namen. Der Nächste, den wir hören und wo es um ihn geht, hier in der Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1, ist der Nils Althaus, Berner Liedermacher. Das hier ist ein Stück von ihm. Das heisst «Der Goldig Mittelweg».
Wenn du denn nicht kannst entscheiden, mein Freund, sei unbeschwert. Es gibt ein Motto fürs Leben, das hat sich bewährt. Der goldige Mittelweg, der goldige Mittelweg, der goldige Mittelweg, der Mittelweg. Ein Geisterfahrer kommt dir entgegen, fahrt unbeirrt, geh geradeaus. Was machst du jetzt, weichst du auf die rechte oder linke Seite aus? Der goldige Mittelweg, der goldige Mittelweg, der goldige Mittelweg, der Mittelweg. Und auch der Geisterfahrer führt sich vernünftig der Mittelweg zu Gemüt. Er trinkt beim Fahren keine Flasche und er trinkt auch nicht nichts. Der goldige Mittelweg, un petit verre bien sûr, der goldig Mittelweg, ein Gläsli am Steuer. Chin chin, chin chin, peng peng, peng peng. Das ist der Geisterfahrerweg und ich ist der Mittelweg nicht so dein Motto. Dann nimm zum Beispiel, der Weg ist das Ziel. Es ist wurscht, ob du ankommst, genieß einfach das Reisli. Von Syrien bis auf Lieli Oberwil. Oder wie wär's, ein bisschen wilder? Hey! Leb jeden Tag, als wär's dein letzter Tag. Das heisst, nimm täglich Abschied von dir ganzen Verwandtschaft und schreib jeden Abend einen Vorsorgevertrag. Es gibt tonnenweise solche Modi und 99 von 100 taugen nüt. Drum tu die Motti alle auf einen Haufen und dann nimmst von dem ganzen Zeug der goldige Mittelweg, der goldige Mittelweg. Chin chin, peng peng, bling bling, ciao ciao. Und schon sind deine Mittelweg, Mittelweg. Bling bling, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, bling, bling. Au revoir. Goodbye.
So tönt auch der Nils Althaus, Liedermacher, Kabarettist und Schauspieler. Er ist aktuell mit seinem Kabarettprogramm «Aussetzer» unterwegs. Von diesem Kabarettprogramm gibt es auch eine CD. Und der Mundartredakteur André Perler stellt die vor.
Du hupisch, wenn ein Gio über die Strasse rennt und dann eine grosse hilfst drüber, das geht dich nicht auf. Das geht dich nicht auf. Und deine Ziegestumpen gehst alle am Boden, aber die Küderin sorgst, das geht dich nicht auf. Das geht dich nicht auf. Nein, komm, das kannst du doch so nicht lassen. Schiess die Küder am Boden, hupt das Grosse an. Du bist nicht oder 100%, alles andere ist inkonsequent.
Der Nils Althaus hat den Finger auf die Widersprüche in unserem Alltag. Er hat uns den Spiegel vor das Gesicht, genau wie sich das für Kabarett gehört. Die Geschichten und Lieder im Programm «Aussetzer» handeln von Inkonsequenz, von zu wenig wie Teichen, von Egoismus. Oder von denen, die allen Statistiken zum Trotz heute noch wie heiraten.
Oder du, was sagst, das hebt jetzt für alle Ewigkeit. Und nicht weisst, dass die Statistik chli etwas anders sagt. Jetzt stehst im Standesamt mit so einem Mann. Und mit verklärtem Blick antwortest ja. Du musst lernen, nein sagen, nein sagen. Sag nein, sag nein. So richtig schwarz auf weiß wird's nur mit Schwarzmalerei.
Ironie ist ein typisches kabarettistisches Stilmittel. Und Nils Althaus schöpft in seinem aktuellen Programm aus dem Vollen. Gleichzeitig kann er auch ernst tönen, zum Beispiel wenn er sich als Gutmensch outet. Die Gesellschaftskritik kommt bei ihm aber nicht besserwisserisch daher, sondern locker und witzig, mit viel Selbstironie. Der Wille, wo man bei vielen Komikern vor allem über andere Leute lacht, muss man beim Nils Althaus ging auch mehr über sich selber schmunzeln.
CD «Aussetzen, Lieder und Kabarett» mit Live-Aufnahmen aus dem aktuellen Bühnenprogramm von Nils Althaus. Die Sendung «Schnabelweiz» geht zu Ende. Für heute Redaktion André Perler, Musikredaktion Gregor Lindemann, Mikrofon Christina Lang. Wir haben es heute von Mundart Literatur gehabt, von Mundart Musik haben wir es dann in der nächsten Schnabelweit heute in einer Woche. Und zwar ist es Musik in einer Mundart, wo man nicht so viel hört. Das ist also nicht Berndeutsch, wie es überall hat in der Musik, in den Liedern, sondern Schaffhauserdeutsch. Die Band heisst Papst und Abstinenzler. Die Musik ist nicht durchschnittlich und die Texte, die leben von Sprachwitz und von einer grossen Portion Melancholie. Da haben wir ein Müsterli jetzt schon parat. Meine Seite von Papst und Abstinenzler, Thema der Sendung «Schnabelweit», heute in einer Woche hier auf SRF 1.
Auf dieser Seite ist sonst niemand. Auf dieser Seite ist sonst nichts. Ein Platz, wo alles kahl und leer ist, hat kein Vektor und keine Leute. Auf dieser Seite ist nur Abfall, auf dieser Seite ist nur Dreck. Ein Gas, wo hoch und grau und teuer ist, dazwischen hängt ein paar Plastiksäcke. Da ist meine Seite, nicht deine Seite. Sind vielleicht deine Seite, aber da ist meine Seite, meine Seite, meine Seite. Sind keine Wörter, auf dieser Seite sind keine Sätze. Ein Blatt Papier vergilbt und verrumpfelt, bin ich da gewesen, wo hinten drauf geschrieben hat. Da ist meine Seite, nicht deine Seite. Sind vielleicht deine Seite, aber da ist meine Seite, meine Seite.
Fast in der Herbstmusik, der Sound von Papst und Abstinenzler. Von denen gibt es mehr nächste Woche hier in der Mundartsendung «Schnabelweit» auf SRF 1. «Schnabelweit» jeden Donnerstag zwischen 9 und 10 hier im Radio und immer auch im Internet srf1.ch. Weiter geht es jetzt gerade mit den 10 Nachrichten, nachher mit allem Wichtigen vom Sport und dann im Nachtclub mit dem Ralf Wicki.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.